und herzlich willkommen zur 108. Folge von Geistergeflüster.
Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr.
Ja, natürlich. Wir freuen uns immer.
Richtig. Ja, wir haben... Entschuldigung, ich bin an mein Mikro gekommen.
Das fängt ja schon gut an.
Ja, wir haben jetzt, ich glaube, im Vorfeld auch gar nicht so viel zu erwähnen, außer natürlich, dass ihr nach wie vor gerne eure Geschichten für die 110. Folge schicken könnt, für die Spezialfolge.
Ja.
Ach, falls ihr es zwischendurch mal so im Hintergrund knacken hören solltet, das ist unser Kamin, also nicht erschrecken. Das sind keine Geister. Das ist nur das Holz.
Keine Geister, die Zweige im Hintergrund zerbrechen.
Ja, knack. Nee, und sonst haben wir nur zu, zu erwähnen. Wir wollten nur mitteilen, dass wir nächste Woche an Halloween in Düsseldorf bei der Late Crime Show sind.
Denn Halloween-Partys kann ja jeder.
Genau, wir gehen zu einer Podcast-Halloween-Party.
Über True Crime.
Ja, aber vielleicht ist ja der ein oder andere von euch Ghosties auch zufällig da und dann würden wir uns natürlich super freuen, wenn wir uns irgendwie zufällig über den Weg laufen.
Ja, na klar. Also ich meine, wie krass wäre das? Ich finde das schon lustig.
Ja.
Dann gehst du so zur True Crime, Late Crime Show und triffst dann so ein paar Ghosties.
Ja, das wäre schon cool. Also falls jemand von euch Ghosties da ist, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Welches Thema haben wir denn heute?
Ja, ein Thema, was wir schon ganz lange so ein bisschen vernachlässigt haben, würde ich sagen. Und zwar gehen wir heute mal wieder verfluchten Objekten nach. Ja, da habe ich mich jetzt echt drüber gefreut, muss ich sagen, weil wir das wirklich, wirklich lange nicht hatten.
Ja, schon. Hast du zufällig nachgeguckt, in welcher Folge wir das zum letzten Mal hatten?
Nein, aber ich gucke jetzt parallel, schaue ich mal nach.
Also in Folge 78 hatten wir noch mal Puppen.
Nee, davor.
Also Folge 66.
66, meine Güte. Ja. Wahnsinn.
Lange her, also, lang ist es her.
Das ist ja wirklich, da muss man ja jetzt schon von Monaten sprechen. Wenn nicht sogar einem Jahr.
Nee, doch. Das war im Februar 23,
die Datei. Guck mal, anderthalb Jahre. Wow. Oh mein Gott. Dann wird es mal wieder richtig Zeit.
Also auf jeden Fall.
Alle die sich besonders für verfluchte Objekte interessieren, es tut uns wirklich leid. Das war uns nicht bewusst, dass das so lange her ist.
Nee, wirklich nicht. Aber dafür haben wir heute auch zwei, denke ich, ganz interessante Sachen rausgesucht.
Ja, ich glaube, ihr kommt heute auf eure Kosten.
Ich denke auch. Und dann fange ich mit meiner Geschichte mal an.
Ich bin gespannt.
James Dean. Einer der bekanntesten Bad Boy-Schauspieler führte nicht nur auf, sondern auch neben der Leinwand ein schnelles Leben. Nach den Dreharbeiten zu seinem letzten Film Giant kaufte er seinen berüchtigten Porsche, den Little Bastard. Er konnte seinen neuen Wagen nur 9 Tage genießen. Den kaufte am 23. September 1955 einen nagelneuen Porsche 550 Spider, den er auf Little Bastard taufte. Der Wagen hatte ein offenes Verdeck, eine winzige Windschutzscheibe und eine so niedrige Fahrhöhe, dass der Wagen direkt unter einer Bahnschranke hindurchfahren konnte und bei durchgetretenem Pedal eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 230 km/h erreichte. Dean ließ sein neues Auto mit Sitzen im Schottenmuster, der Nummer 130 auf der Motorhaube sowie dem Namen Little Bastard direkt unter dem Porsche-Emblem auf dem Heck ausstatten. Fast direkt nach dem Kauf sorgte Little Bastard bereits für Aufregung. Eine Woche vor dem tödlichen Unfall traf Dean in Los Angeles den britischen Schauspieler Alec Guinness. Guinness hatte beim Anblick des Porsche ein bedrohliches Gefühl und schrieb später in sein Tagebuch: »Der Sportwagen sah für mich unheimlich aus. Erschöpft, hungrig und trotz Deans Freundlichkeit ein wenig schlecht gelaunt, hörte ich mich selbst mit einer Stimme, die ich kaum als meine eigene erkennen konnte, sagen: Bitte steig niemals in dieses Auto. Wenn du in dieses Auto steigst, wirst du nächste Woche um diese Zeit tot darin gefunden werden.« Dean lachte darüber und machte sich mit seinem Porsche-Mechaniker Rolf Wüterich daran, den Wagen für die Sportwagenrennen in Salinas vorzubereiten. Am 30. September 1955 war es soweit und der Wagen sollte nach Salinas gebracht werden. Ursprünglich sollte Little Bastard von Stuntman Bill Hickman zu dem Rennen geschleppt werden, aber Wüterich hielt es für besser, wenn Dean sich an den Spider gewöhnte und den Motor einlaufen ließ. An jenem verhängnisvollen Freitag saß Wüterich neben Dean, während Hickman mit seinem Truck und Anhänger folgte. Kurz vor Bakersfield stoppte die Polizei den Konvoi und verhängte zwei Strafen wegen zu schnellen Fahrens. Dean ließ sich dadurch allerdings nicht bremsen. Dean raste mit geschätzten 136 km/h die Route 446 hinunter, als sie sich einer Kreuzung für die Highways 46 und 41 näherten. Der ahnungslose Student Donald Turnipseed fuhr in seinem Ford Tudor nach Hause. Turnipseed wollte an der Kreuzung nach links auf den Highway 41 abbiegen, bemerkte aber, dass sich ein Wagen schnell näherte. Während Turnipseed zögerte und vom Abbiegen absah, fuhr Dean gleichzeitig mit weit überhöhter Geschwindigkeit und es gab keine Möglichkeit, dem Ford Tudor auszuweichen. Dean prallte mit seinem leichten Aluminium-Spider in die vordere Fahrerseite des Ford Tudor. Durch die hohe Geschwindigkeit wurde der Porsche sofort in die Luft geschleudert und die Motorhaube völlig zertrümmert. Wüterich wurde beim Aufprall aus dem Wagen geschleudert, während James mit den Füßen zwischen Lenkrad und Pedalen unter dem Wagen eingeklemmt wurde. Der Ford von Turnipseed wurde fast 12 Meter weggeschleudert. Obwohl Dean aus dem Auto geborgen und ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde er um 18.20 Uhr im Paso Robles War Memorial Hospital mit gerade einmal 24 Jahren für tot erklärt. Auch Wüterich erlitt zahlreiche schwere Verletzungen. Er brach sich den Kiefer und die Hüfte. Turnipseed erlitt wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen. Obwohl der Wagen von der Versicherung als Totalschaden eingestuft wurde, wurde er weiterverkauft und richtete überall, wo er oder Teile davon auftauchten, weiterhin Unheil an. Dr. William Ashridge kaufte den Porsche von einem Schrottplatz in Burbank und zerlegte ihn in seine Einzelteile. Den Motor des Porsches, welcher erstaunlicherweise trotz des Aufpralls intakt war, baute Ashridge in seinen Lotus EX-Rennwagen ein. Das Getriebe und die Aufhängungsteile gab er seinem Arzt und Rennfahrerkollegen Troy McHenry. Beide Ärzte nahmen dann am Pomona-Rennen im Jahr 1956 mit den Autos teil, in denen die Spider 550 Ersatzteile eingebaut waren. Ashridge, der mit der Leistung des Porsche-Motors zufrieden war, verschwand nach der Hälfte des Rennens, als der Lotus plötzlich die Kontrolle verlor und abstürzte. Glücklicherweise erlitt Ashridge bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Der Lotus hingegen war ein Totalschaden. Auch Troy McHenry war an diesem Tag in einen Unfall verwickelt, als er die Kontrolle über das Lenkrad verlor und gegen einen Baum prallte. Er hatte weniger Glück wie sein Kollege und verstarb noch an der Unfallstelle. Beide Unfälle lösten einen neuen Hype um den Fluch des Porsche 550 aus. Viele glaubten, die Verwendung von Teilen aus James Dean Spider bedeutete, dass der Wagen von Anfang an verflucht gewesen sei. Kurz nach dem Unfall kaufte der Autospezialist und selbsternannte King of Customs George Barris den Spider und versprach, ihn wieder aufzubauen. Als sich herausstellte, dass der zertrümmerte Rahmen nicht mehr zu retten war, beschloss Barris, aus der Berühmtheit des Wagens Kapital zu schlagen. Er stellte den Wagen in seinem zerstörten Zustand auf verschiedenen Automessen aus, während das Rätselraten um den verfluchten Porsche zunahm. Besucher, die die Karosserie des 550 Spider berührten, sollen Schnittwunden und mysteriöse Verletzungen davongetragen haben. Der Porsche wurde dem Los Angeles Chapter des National Safety Council geliehen und ging von 1957 bis 1959 auf eine grausame Tour durch Autoshows, Kinos und Bowlingbahnen. Im März 1959 geriet der Wagen auf mysteriöse Weise in Brand, als er in Fresno eingelagert war. Der Schaden war bemerkenswert gering, zwei geschmolzene Reifen und ein wenig verbrannter Lack. Und glücklicherweise griff das Feuer nicht auf andere Fahrzeuge im Lager über. In der Zwischenzeit hatte Barris ein paar Reifen des 550 verkauft, die Berichten zufolge beide gleichzeitig platzten und den neuen Besitzer von der Straße warfen. Es gibt weitere unbestätigte Geschichten über das Leben von Little Bastard nach dem Unfall. So soll das Auto während einer Ausstellung in Sacramento von einem Stand gefallen sein und einem Passanten die Hüfte gebrochen haben. Der Spider soll auch auf George Barkes, den Fahrer, der ihn zu einer Verkehrssicherheitsmesse transportierte, gefallen sein und ihn getötet haben. Schließlich soll der Porsche 1960 auf dem Weg von Miami nach Los Angeles aus einem versiegelten Güterwaggon verschwunden sein. Manche glauben, der Showman Barris habe diese Geschichte erfunden, um den Mythos des Wagens am Leben zu erhalten. Obwohl 2005 eine Belohnung von $1 Million für Hinweise ausgesetzt wurde, ist der Verbleib von Little Bastard bis heute ungeklärt. Da Barris selbst nicht mehr lebt und das Auto seit 60 Jahren nicht mehr aufgetaucht ist, wird das Ende der Geschichte von Little Bastard vielleicht nie geklärt werden. Man kennt den Verbleib von nur noch einem einzigen Teil. ein Transaxel, das im März 2020 in Massachusetts gefunden wurde. Es lagerte ein Jahrzehnt lang unter einer Veranda und dann weitere drei Jahrzehnte in einer Kiste, bevor es am 21. Mai 2021 auf der Online-Plattform Bring a Trailer für $387.000 versteigert wurde. Das Transaxel des Spider ist jetzt im Besitz von Zach Bagans, der eine Serie auf Discovery Plus moderiert und befindet sich in seinem The Haunted Museum in Las Vegas.
Dankeschön für die Geschichte.
Ja, gerne.
Die war ja mal richtig cool, richtig interessant. Ein verfluchtes Auto, vermeintlich verflucht zumindest.
Ja, ich fand es auch ganz spannend. Also, dass das und so nicht nur seinem Besitzer halt so viel Unglück brachte, wobei das wahrscheinlich eher selbst verschuldet war. Aber ja, dass die Teile danach halt noch vermeintlich andere mit in den Tod gerissen haben.
Ja, und ich meine, wir reden ja hier auch immerhin von James Dean und nicht irgendwem, ne?
Eben, eben.
Ich denke, da ist auch natürlich ganz, ganz viel sein Name mit.
Ja, natürlich. Na, also ich meine, James Dean war nun mal ja ein Schauspieler seiner Zeit einfach. Ne? Also
ja,
der ist bis heute bekannt, zumindest der Name. Also ich selber habe jetzt noch nie einen Film gesehen von ihm. Er hatte ja jetzt auch nicht so viele, aber zumindest den Namen.
Ja, also ich meine, mit 24 halt,
ja.
Mit 24 kannst du, glaube ich, auch nicht so viele Filme haben. Ich kenne jetzt per se auch keine Filme von ihm oder auch Theaterstücke, aber ich habe ihn direkt mal gegoogelt und das war schon ein hübscher Kerl.
Ja, war es auch. Er hat in seinem Leben tatsächlich nur 3 Filme drehen können, von denen auch 2 sogar posthum erst veröffentlicht worden sind. Also nach seinem Tod. Und das waren die Filme Denn sie wissen nicht, was sie tun, Jenseits von Eden und Giganten bzw. Giants, was ich auch erwähnt hatte. Also Giants war der letzte Film, den er so abgedreht hatte.
Und aber die für Titel, die kommen mir schon bekannt vor.
Ja, die Titel kommen einem bekannt vor, das stimmt.
Ne, also das hat man schon mal gehört, würde ich behaupten. Ja. Wenn man mit Filmen, wenn man sich per se für Filme und sowas interessiert, hat man das, glaube ich, schon gehört.
Ja. Ja, und für die letzten beiden Filme, also Jenseits von Eden und Giganten, erhielt er posthum auch 2 Oscar-Nominierungen als bester Hauptdarsteller.
Das denke ich, cool. Auch
interessant.
Ja, ja, also ich habe dann. Entschuldigung, aber ich muss sagen, es war. Ich habe ihn ja gegoogelt und ich muss schon sagen, dass ich ihn auch tatsächlich hübscher als Elvis Presley finde. So, wenn man die mal direkt
vergleicht. Ja, es wäre auch eher. Er wäre auch mehr mein Typ als Elvis Presley
zum Beispiel. Ja, also, und die waren ja in etwa gleich alt. Ich habe das mal nebenbei so ein bisschen gegoogelt. Also, er ist ja 31 geboren und Elvis ist nur 4 Jahre später 35 geboren. Ah, also, in etwa gleiches Alter, auf jeden Fall gleiche Generation.
Okay, ja. Ich habe auch mal geguckt, woran genau Dean dann gestorben sein soll. Also, das stand jetzt nicht so überall so genau, aber es soll wohl letztlich ein gebrochenes Genick und eine Schädelfraktur gewesen sein, weswegen ihm nicht mehr geholfen werden konnte.
Böse, aber bei so hohem Tempo da aufprallen auf ein anderes Auto ist halt auch praktisch ein Todesurteil, glaube ich. Ne?
Ja,
also
wobei,
der andere hatte schon einfach nur Glück.
Ja, also der hatte wirklich wahnsinnig viel Glück. Aber es gibt auch mittlerweile moderne Computermodelle von Experten für Unfallanalysen, die wohl zeigen, dass Dean nicht schneller als 60 Meilen pro Stunde, was ungefähr 97 km/h pro Stunde entspricht. Es wurde wohl immer nur angenommen, dass er schneller gefahren ist, weil er halt an diesem Tag einen Strafzettel für das Fahren mit durchschnittlich 112 km/h bekommen hat.
Mhm,
ja, deswegen wurde das wohl angenommen, dass er so mit 135 km/h oder was halt unterwegs war ungefähr. Aber es soll, also klar, 97 km/h sind trotzdem immer noch schnell für so einen Unfall mit direktem Aufprall. Aber ja.
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 Definitiv.
Und es ist Ja, und es ist wohl auch so, dass diese Kreuzung, an der sich der Unfall ereignete, ja, heute wohl immer noch ein Unfallschwerpunkt ist. Und dass das aus der Richtung Wudin kam, ist das Sonnenlicht wohl zu bestimmten Tageszeiten besonders gefährlich. Und deswegen, also vom Sonnenstand her. Und deswegen vermuten Experten auch, dass der James Dean, der halt wirklich, der Porsche ist so tief, der ist gerade mal nur knapp einen Meter über dem Boden damit gefahren. Boah. Und dass der das Auto durch die Sonne und die Winkel, dass er das Auto von Turnipseed einfach gar nicht sehen konnte. Ne, und deswegen auch nicht vorher abgebremst hat.
Ja, krass.
Das ist natürlich nur eine Vermutung, ne, aber es wäre gegebenenfalls eine Begründung, warum der James Dean nicht ein bisschen gesitteter in diese Kreuzung reingefahren ist.
Ja, krass. Wahnsinn.
Ja. Ja.
Aber können wir mal kurz über diesen coolen Namen Turnipseed reden? Also, ja. Was ist das bitte für ein genialer Name,
wenn ich fand du nach Namen einem auch super.
Gemüsesamen benannt bist? Also, weiß ich nicht, finde ich schon ziemlich cool. Also, ja. Turnips sind halt eine Art Rüben, ne? Und Seed ist offensichtlich die Saat. Also,
ja.
Rübensaat heißt er eigentlich.
Ja, nur mit Nachnamen, ne? Also er heißt ja
mit Nachnamen natürlich, ja, aber trotzdem finde ich schon cool irgendwie. Das klingt wie so ein aus so einem Märchen, weißt du, der Rübesaat.
Ja. Aber was wolltest du noch was sagen?
Nee, Entschuldigung.
Achso. Was tatsächlich noch viel schwieriger rauszufinden war, was Dean für diesen Wagen bezahlt hat. Es war gar nicht so einfach. Also ich habe überall nur gefunden, so für wie viel Dollar zum Beispiel dieses eine Teil dann noch versteigert wurde oder wie teuer diese Porsches halt so heutzutage halt sind, ne, aber nicht, was Dean halt dafür bezahlt hat. Und ich habe jetzt eine Quelle gefunden, ne, dass die wohl besagt, der hatte halt vorher so einen alten 356 Super Speedster als Rennauto. Und den hat er wohl für den Porsche in Zahlung gegeben und nochmal $3,000 zubezahlt. So, und diese $3,000 wären heute ungefähr $35,300 beziehungsweise €32,500 wert.
Boah.
Und der Gesamtpreis für einen Porsche 550 Spyder lag 1955 bei heute umgerechnet etwa €74,000. Heißt, für den Super Speedster wird er ungefähr $40,000 bekommen haben. Ne? Und dann halt nochmal, also umgerechnet auf heute, und dann halt nochmal die 3.000 noch mit draufgelegt haben.
Boah.
Ja.
Ja, krass.
Ja, und das war auch ein ziemlich exklusives Auto, muss man sagen, weil es gab nur 90 von denen. Es wurden
der gesamten Reihe.
Ja, also von diesen Spiders wurden nur 90 produziert. Und es gibt wohl bis heute auch wirklich nur noch ganz, ganz wenige, weil aufgrund der Bauweise dieses Autos, das ist ja nur super leichtes Aluminium, halt die kleinste Kollision halt schon total Schaden anrichten konnte. Deswegen gibt es wohl nur noch ganz, ganz wenige, die bis heute noch am Leben sind, sag ich mal.
Okay, krass. Dann sind die ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr wert heutzutage.
Sehr wahrscheinlich sind die heute viel wert. Vor allem, wenn die dann einen guten Zustand haben, ne?
Ich muss direkt mal jetzt schauen. Porsche.
Kannst du mal bei Kleinanzeigen gucken. 0
Spyder. Ja, ich will erst mal gucken, wie die aussehen. Von wann war der? 1955.
Du kannst auch noch Little Bastard googeln, nach James Dean Little Bastard. Dann hast du den.
Ja. Bastard. James Dean. Bilder. Oh, der ist ja winzig.
Ja, sag ich ja.
Das ist ein Porsche Spyder.
Ja.
Little Bastard.
Und wie gesagt, ich glaube, selbst deine Windschutzscheibe ist größer als die.
Ja, ich möchte behaupten, ja. Wow, krass. Also persönlich, muss ich sagen, finde ich den jetzt nicht so hübsch.
Nee, aber also gut. Es wäre jetzt auch nicht mein Auto der Wahl, aber wahrscheinlich ist das unter Rennen Fahrern auch noch mal was anderes. Mhm. Weil er hat es ja hauptsächlich als Rennauto gekauft. Er wollte damit ja Rennen fahren. Ja, Wahrscheinlich Wahnsinn. War das dafür das Nonplusultra oder so. Weil es war halt wirklich auch eins der schnellsten Autos damals. Ne? Deswegen wird er sich wahrscheinlich dafür entschieden haben, nachdem er so seine Gagen zusammengespart hatte von den Filmen.
Ja, Wahnsinn. Krass. Ein verfluchtes Auto. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch noch nicht, ne?
Nee. Also was vielleicht noch ganz interessant ist zu dem Wüterich, also zu dem Mechaniker, der mit ihm unterwegs war und der ja so mit schweren Verletzungen überlebt hat, der hatte, der war ja Mechaniker bei Porsche und der hatte halt im Laufe seiner Karriere diverse Autounfälle. Also 1952 stürzte zum Beispiel sein Auto von einer Brücke, ein halbes Jahr später hat er einen Unfall überlebt in einem Testwagen in Heilbronn.
Oh mein Gott.
Ja. Und nach dem Unfall, den er dann mit James Dean hatte, folgte logischerweise eine längere Genesungsphase. Und danach zog er dann nach Stuttgart. Und ja, seit dem Unfall, den er hatte, galt er auch als psychisch beeinträchtigt und hat wohl 66 auch einen Suizidversuch begangen und wurde dann ins Krankenhaus geliefert. Mhm. Ein Jahr später, also 67, versuchte er erst seine Frau und dann sich selbst zu töten.
Gott.
Was wohl nicht gelungen ist. Also ich konnte jetzt nicht finden, dass er auch seine Frau geschafft hat zu ermorden. Und er erhielt halt, was ich halt auch nicht gut finde, er erhielt in dieser Zeit nach dem Unfall immer wieder Drohbriefe von James Dean-Anhängern, die ihm die Schuld an seinem Tod gaben.
Hä?
Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er gesagt hat, er fände es besser, wenn James Dean selber fährt, um sich schon mal an das Auto zu gewöhnen.
Oh mein Gott.
Vermute ich jetzt mal einfach. Ne?
Aber
Und 1981 starb er dann letztlich an den Folgen von einem Autounfall.
Oh Mann.
Ja.
Aber wie bezeichnend ist das, dass der an den Folgen eines Autounfalls stirbt? So viele Dinge, die in deinem Leben passiert sind und dann stirbst du an den Folgen eines weiteren Autounfalls.
Ja.
Wie krass. Und wie tragisch.
Auf jeden Fall.
Also auch, das, ich meine generell, die Geschichte also um glaub, das dieser, Auto, James Dean und...
Aber ich glaube, diesen Wüterich hat dieser Unfall mit James Dean richtig gebrochen einfach. Also...
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe jetzt nur noch eine Anmerkung. Für alle, die nichts mit Autos am Hut haben und sich, wie ich, gefragt haben, was ein Transaxle ist. Also ich habe auch keine, ich glaube, das heißt auf Deutsch auch so, weil ich habe keine Übersetzung dafür gefunden. Das ist, ein Transaxle kombiniert das Getriebe und das Differential in einer Einheit. Meist bei Fahrzeugen mit Frontmotor und Hinterradantrieb oder bei Mittelmotor- und Heckmotorfahrzeugen. Dadurch wird das Gewicht besser verteilt und das Handling verbessert.
Gut.
Gut, ne?
Ja.
Jetzt sind wir alle irgendwie vielleicht ein bisschen schlauer.
Robin klatscht jetzt in die Hände, weil du das so schön erklärt hast.
Ja. Wikipedia hat das schön erklärt.
Robin ist unser Cousin, der Mechatroniker ist für Autos und der wird wahrscheinlich wissen, was ein Transaxel oder Transaxel ist.
Ja, wahrscheinlich schlägt er die Hände über den Kopf zusammen.
Oder so.
Was sagt die da?
Was erzählt die denn da schon wieder?
Genau. Ja, aber das war's von mir und Little Bastard.
Sehr gut, vielen Dank. Dann wollen wir doch direkt zu mir hüpfen. Bei mir geht's um alles, aber nicht um Autos.
Sehr schön.
Nein, wir begeben uns in die Welt der Edelsteine.
Das klingt aber gut.
Der Amethyst. Viele werden den violetten, zur Quarzfamilie gehörenden Edelstein kennen, ihn wegen seiner spirituellen und heilenden Eigenschaften vielleicht sogar am Körper tragen. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet nicht betrunken, da die alten Griechen glaubten, dass der Stein vor Trunkenheit schützte. Und auch viele Bischöfe im Mittelalter trugen Ringe mit Amethysten darin, um sich vor sündigen Versuchungen zu schützen. Doch kann etwas, das so schön ist und vor negativen Dingen schützen soll, tatsächlich einem tödlichen Fluch unterliegen? Glaubt man den Geschichten um den sogenannten Daily Purple Sapphire, zu Deutsch Violetter Daily Saphir, so müsste man diese Frage wohl mit Ja beantworten. Doch Moment mal, Saphir? Ja, tatsächlich Saphir. Denn die britischen Soldaten, die den Stein aus einem indischen Tempel in Kanpur stahlen, identifizierten diesen fälschlicherweise als einen Saphir und nicht als Amethyst. Vermutlich plünderten diese Soldaten den Tempel zur Zeit des indischen Aufstands 1857. So oder so brachten die Briten den Stein als wertvollen Schatz nach England und dort wurde er dann unter dem Namen Daily Purple Sapphire bekannt. Dort erlangte der eigentliche Amethyst nach kurzer Zeit aber ebenso den Ruf, verflucht zu sein, denn alle seine Besitzer schienen vom Pech verfolgt zu werden, sobald sich der kostbare Edelstein in deren Sammlung befand. Doch wer waren all die Unglückseligen, die das fragwürdige Glück hatten, im Besitz eines solch wertvollen Edelsteins zu sein? Wir wissen nicht von allen Menschen, die den Amethysten besaßen, doch ein paar sind durchaus bekannt. Der erste Besitzer war Colonel W. Ferris. Er war Offizier der bengalischen Kavallerie, die den Tempel in Kanpur plünderten und behielt den Stein kurzerhand als Trophäe für sich und gab ihn seinem Namen. Doch nach der Rückkehr nach England ereilten ihn eine Reihe von Unglücksfällen. Alles fing damit an, dass sich sein finanzieller Status, der ihn und seine Familie durchaus zum Teil der gehobenen Gesellschaft Englands machte, rapide verschlechterte. Auf einmal wurden Missinvestitionen getätigt, das Geld zerfloss praktisch in seinen Händen und er verlor nahezu alles, was er besaß. Er konnte sich von diesen Verlusten nicht erholen. Gleichzeitig fing auch seine Gesundheit an, sich zu verschlechtern, und zwar drastisch. Es wird berichtet, dass er und auch seine Familie von mehreren Krankheiten heimgesucht wurden, seit sie im Besitz des Amethysten waren. Schließlich starb Colonel Ferris und sein Sohn, dessen Name leider nicht genau dokumentiert ist, erbte den Edelstein. Doch auch bei ihm setzte sich die Pechsträhne von finanziellen Verlusten und gesundheitlichen Einschränkungen fort. Mittlerweile war der Stein bereits in Verruf, verflucht zu sein. In einem verzweifelten Versuch, den Fluch loszuwerden, schenkte Ferris Sohn den Daily Purple Sapphire einem Freund. Er hoffte, durch die Geste des Schenkens von dem Fluch befreit zu werden. Doch es kam anders. Kurz nachdem er seinem Freund den Stein geschenkt hatte, begann dieser Suizid und der verfluchte Amethyst fand seinen Weg zurück zu Ferris Sohn. Dieser Vorfall schürte die Gerüchte um den Fluch des Steins noch mehr und die Leute hatten mittlerweile kaum noch Zweifel daran, dass der Edelstein böse war und Unglück über die bringt, die ihn besitzen. 1890 schließlich erwarb der Wissenschaftler, Schriftsteller und Sammler Edward Heron Allen den verfluchten Amethysten. Man weiß leider nicht, von wem er den Stein kaufte, jedoch vermutet man, dass Ferris' Sohn sich des Daily Purple Sapphires entledigen konnte und dieser so noch durch diverse weitere Hände ging, bevor Heron Allen ihn dann an sich brachte. Edward Heron Allen, ganz der Wissenschaftler, der er war, glaubte selbstverständlich nicht an die Gerüchte und schon gar nicht daran, dass der Edelstein verflucht sein könnte. Für ihn war er einfach ein schöner Edelstein, den zu besitzen sich lohnen würde. Doch schon bald nach dem Erwerb des Steins begann auch der renommierte Wissenschaftler eine Reihe von Unglücksfällen zu erleben. Es dauerte nicht lange, da war sogar Heron Allen davon überzeugt, dass der Amethyst verflucht war und ihm und anderen Besitzern großes Unglück brachte. Er versuchte mehrmals, den Stein loszuwerden. Einmal schenkte er ihn einer Sängerin, die jedoch verlor daraufhin ihre Stimme und war nie wieder in der Lage zu singen. Sie gab ihm den Stein zurück mit dem Ausspruch, dieses Ding nie wieder in ihre Nähe zu bringen. In einem weiteren Versuch warf Heron Allen den Amethysten in den Regent's Canal in London. Doch auch hier fand der Stein seinen Weg zum Besitzer zurück. Wenig später wurde er von einem ehrlichen Arbeiter gefunden, der das kostbare Stück wieder zurückbrachte. Frustriert und überzeugt von der bösen Macht des Steins, verschloss Heron Allen den Amethyst schließlich in 7 Kisten und deponierte ihn in einem Banktresor. Er hinterließ Anweisungen, dass der Stein erst 33 Jahre nach seinem Tod wieder ans Licht kommen sollte. Und in einem Brief, der den Stein begleitete, riet er zukünftigen Besitzern, den Stein ins Meer zu werfen, um dem Fluch zu entgehen. Wie dem auch sei, wartete man nicht 33 Jahre. Nach Heron Allens Tod im Jahr 1943 holte seine Tochter den Stein aus dem Banktresor und übergab den Amethyst und den begleiteten Brief an das Natural History Museum in London, wo der Stein bis heute aufbewahrt wird. Er wurde jedoch erst 2007 das erste Mal ausgestellt. Das lag daran, dass auch dem Kurator des Museums, Richard Seven, ungewöhnliche Vorfälle widerfahren sind. So berichtete Seven, dass er und seine Frau während des Transports des Steins von einem Symposium der Heron Allen Society durch einen heftigen Sturm fahren mussten. Blitze schlugen auf beiden Seiten des Autos ein und seine Frau rief ihm zu, den Stein wegzuwerfen. Zudem wurde Samwin immer krank, wenn er an einem weiteren Treffen der Heron Allen Society teilnehmen wollte, sodass er gezwungen war, zu Hause zu bleiben. Heute kann man dennoch den verfluchten Amethysten im National History Museum bestaunen. Und solange man ihn nicht zu stehlen versucht, braucht man wohl auch keine Angst vor seinem bösen Fluch haben.
Dankeschön.
Bitteschön.
Das war auch eine echt gute Geschichte, muss ich sagen. Einen Edelstein hatten wir auch noch nicht.
Nee, das stimmt. Deswegen fand ich das natürlich auch, also ich mag Edelsteine, aber deswegen fand ich das auch cool, weil wir eben noch keinen Edelstein thematisiert hatten vorher.
Ja.
Und
zwei
deswegen.
Geschichten heute, was wir noch nie hatten. Schön.
Ja, super, oder?
Ja.
Mensch. Ja, ich muss sagen, was ich lustig finde, ist erstmal, dass er einen Brief schreibt und die Besitzer rät, den Besitzern, den zukünftigen rät, den Stein ins Meer zu werfen. Ich meine, hätte er ja jetzt auch selber machen können, denke ich mir.
Eigentlich schon, ne? Also ne? In der Zeit, wo er den Brief geschrieben hat, hätte er den 5-mal wegschmeißen können.
Wahrscheinlich. Oder in 7 Kisten geschlossen hat, ne?
Ja.
Finde ich schon. Ich finde auch diese Zahl 33, frag mich, was es damit wohl auf sich haben könnte, dass 33 Jahre nach seinem Tod der erst wieder aus dem Banktresor rausgeholt werden soll. Aber
hat das vielleicht irgendwie in irgendeinem Kontext eine bestimmte Bedeutung, 33?
Möglich. Vielleicht auch, weil es eben eine Schnapszahl ist. Aber da hätte er ja auch 11 oder 22 sagen können.
Ja.
Deswegen. Naja, kurz zur Erläuterung. Die Heron Allen Society ist eine Gesellschaft, die sich der Erforschung und dem Erhalt des Lebens und der Werke von Edward Heron Allen widmet. Also es gibt da, ne, dann werden Treffen veranstaltet, ne, und solche Leute wie eben zum Beispiel der Kurator eines Museums gehen dann dahin, um ja, dem quasi diesem wertvollen Gut, das Heron Allen dann der Menschheit überlassen hat, noch irgendwie zu gedenken, wertzuschätzen und dass das eben nicht in Vergessenheit gerät. Ich muss sagen, ich habe vorher von dem Mann noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Also so ganz gut, vielleicht ist er wirklich in Wissenschaftskreisen jemand mit Namen. Mm. Ne? Das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Und vielleicht in literarischen Kreisen für, ich könnte mir vorstellen, Sachbücher zur Wissenschaft.
Ja. Ne? Das kann natürlich sein.
Ja, ich habe natürlich gucken wollen, was dieser Daily Purple Sapphire wert ist. Nur leider wurde der Wert dieses Edelsteins nie wirklich präzise bestimmt.
Ah,
und
okay.
Wenn man so will, ist ein Amethyst gar nicht ganz so wertvoll eigentlich. Ne? Also das ist zwar ein relativ großer Amethyst, aber also der ist natürlich geschliffen und der sitzt in einer Fassung und ne, der sieht aus,
aber es ist
als
halt
wäre
auch
das
kein Diamant.
Nee, es ist halt auch kein Diamant. Also der Preis eines normalen Amethysten, der liegt zwischen 5 und 50 US-Dollar pro Karat. Also das sind gerade mal 4,60 Euro und 46 Euro, irgendwo dazwischen pro Karat. Es kommt immer darauf an, wie rein ist der Stein, wie klar und wie schön geschliffen, wo kommt der her, ne? Also das spielt da so mit rein. Und deswegen ist ein Amethyst eigentlich gar nicht ganz so wertvoll. Ne?
Okay.
Ich nehme an, dass hier natürlich spielt natürlich, da muss man im Hinterkopf behalten, die kulturelle Geschichte, die generelle Geschichte um diesen Stein, ne? Dass er verflucht sein soll, dass er aus Indien, aus einem Tempel gestohlen wurde. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, die Gottheit des Tempels hat den Stein verflucht, um eben die Briten zu bestrafen, dass die einfach Sachen aus dem Tempel stehlen. Ne?
Zu Recht, zu Recht.
Ja, finde ich auch. Das macht man nicht. Das ist nicht nett.
Nein, Clown ist nicht nett.
Clown macht man nicht. Das ist böse.
Mm-mm. Ja.
Und deswegen, also würde ich behaupten, dass das lässt sich gut so erklären, dass ein Fluch auf diesem Stein lasten könnte, ne, weil es eben Diebesgut ist bis heute, theoretisch. Ne. Vielleicht ein bisschen noch zu dem Amethyst selber als Stein, als Edelstein. Also den gibt es schon sehr, sehr lange und der wurde schon eben in der Antike genutzt von den Ägypten, von den Ägyptern, Griechen und auch die Römer. Und die haben den getragen, die haben den auch schon als Schmuckstein benutzt, als Symbol für Reinheit und eben spirituelle Erleuchtung. Ne? Und die Griechen vor allen Dingen davor, nicht betrunken zu werden. Ne?
Ja, so können wir beim nächsten Mal ja auch ausprobieren, ob das klappt.
Ja. Ich müsste mir einen Amethysten besorgen, weil ich habe keinen.
Ich auch nicht.
Aber wir könnten es mal probieren. Ich meine, ich würde ja gerne daran glauben, also ich interessiere mich schon dafür, dass Steine irgendwie so heilende Kräfte haben. Ich hatte nur noch nie die Möglichkeit, mich da wirklich mit zu befassen. Einfach auch, ich weiß nicht, einfach auch aus dem Grund, weil ich solche Steine nicht besitze und noch nicht so richtig mich dazu überzeugen konnte, dann dafür Geld auszugeben. Ne?
Ja.
Aber so eine schöne Amethystgeode oder so hätte ich schon gern, so eine offene, die dann so glitzert im Licht und so. Ist bestimmt schön.
Ja.
Um dann nochmal der Bedeutung, ne, in der Esoterik wird eben dem Amethysten eine beruhigende Wirkung auf den Körper, den Geist und die Seele zugeschrieben. Der soll bei Stress, Angstzuständen und Schlaflosigkeit helfen und die Intuition sowie auch die spirituellen Einsichten fördern.
Mhm.
Das zum Amethysten. Fundorte übrigens, den ja, kann man im Prinzip weltweit finden. Es gibt aber bedeutende Fundorte, also das verstehe ich darunter, dass wenn der Amethyst von dort kommt, teurer wird, sind zum Beispiel Brasilien, Uruguay, Namibia, Madagaskar und Russland. Und große und klare Amethyste sind sehr selten, weshalb sie dann doch sehr teuer sind. Wobei der Amethyst, über den wir hier reden, nicht als groß bezeichnet werden kann. Mit großen Amethysten meinen wir diese fetten Geoden, ja, die richtig schwer sind. Die brauchen einen Ständer, um irgendwo ausgestellt zu werden. Ne? Und ja. Das ist ein großer Amethyst und die kosten dann natürlich auch mehrere hundert Euro. Ne?
Ja.
Ja, leider gibt es keine Filme oder Bücher zu diesem Amethysten, zu dieser Geschichte des verfluchten Amethysten.
Schade.
Ja, man könnte vielleicht allerhöchstens versuchen, eine Doku darüber zu finden. Allerdings habe ich kein Glück dabei gehabt.
Ja, okay.
Ja, so viel zu meiner Geschichte.
Ja, aber auch sehr spannend.
Dankeschön.
Bitteschön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss der Folge, oder?
Ja, das würde ich auch sagen.
Noch was Schönes zum Schluss.
Ja, dann bin ich mal so frei und fange heute mit meiner Empfehlung an. Und zwar möchte ich euch einen Film auf Disney Plus empfehlen, und zwar Alles steht Kopf 2. Natürlich auch Alles steht Kopf, aber jetzt primär Alles steht Kopf 2. Den habe ich jetzt letzte Woche, als ich krank zu Hause war, geguckt. Und ich fand den ersten Teil schon sehr, sehr süß. Und den zweiten haben die wirklich auch toll umgesetzt. Ist ja nicht immer so gegeben bei zweiten oder dritten Teilen, aber hier haben sie es echt gut geschafft. Für alle, die nicht wissen, worum es geht bei Alles steht Kopf, da geht's um die Emotionen, die ja in deinem Gehirn, sag ich mal, vorhanden sind und dein Emotionszentrum bestimmen. Im ersten Teil haben wir Freude, Wut, Ekel, Traurigkeit und Angst und begleiten die Riley, also ein junges Kind, was ja durch sein Leben so findet und sich halt durch diese fünf Emotionen, ja, ein Selbstwert schafft und Erinnerungen schafft. Und im zweiten Teil, ja, da wird die Riley halt schon etwas älter und kommt so langsam in die Pubertät. Yay!
Oh.
was auch für die fünf Grundemotionen, ja, sehr heikel ist, weil natürlich wird da alles auf den Kopf gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, alles abgerissen. Und es ziehen neue Emotionen ein. Und da haben wir, wir haben Zweifel, Peinlichkeit. Wen hatten wir denn noch? Zweifel, Peinlichkeit.
Ist da nicht auch Neid?
Neid, genau, Neid ist auch noch dabei. Und ich meine noch eine vierte. Die fällt mir jetzt gerade aber nicht ein. Und zwischendurch kommt Nostalgia immer aus ihrem Zimmerchen, aber die wird immer noch weggeschickt, weil für Nostalgia ist es noch nicht alt genug. Und
wie süß.
Ich fand, ja, es kommt dann so eine kleine Oma aus dem Zimmerchen.
Was wirklich? Ja. Ich muss den Film gucken.
Ja, und ich muss sagen, ich habe mich so oft irgendwie gefühlt in diesem Film wiedergefunden, weil dann diese neuen Emotionen halt komplett von der Riley, ja, Besitz genommen haben. Die anderen Emotionen hatten halt gar keinen Platz mehr. Und letztlich hat dann eine Emotion das Ganze an sich gerissen und wollte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das passt tatsächlich halt auch zum richtigen Leben. Also zu dem, ja, wie man selber halt so die Pubertät so erlebt hat. Und die haben das einfach richtig toll also richtig super umgesetzt. Ich war sehr begeistert von dem Film.
Oh, ja. Schön. Also ich möchte den auch sehr gerne gucken, weil ich fand den ersten Teil auch so süß und den bestimmt 2 oder 3 Mal geguckt.
Ja.
Weil irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das ist so ein cozy Wohlfühlfilm, wo man alles irgendwie dabei hat und am Ende geht's halt doch gut aus und hat mich sehr gefreut, der zweite Teil angekündigt wurde und wollte den unbedingt gucken.
Langeweile gibt's noch als Emotion.
Ach, Langeweile, ja. Das macht Sinn. Ja. Bei einem pubertierenden Kind. Ja, ich möchte euch heute empfehlen, und zwar ein Buch, beziehungsweise 2 Bücher, also ein Teil 1 und ein Teil 2. Und zwar ist es ein altes Buch, es ist gar nicht neu, überhaupt nicht neu, aber ich habe es mittlerweile schon zwei, dreimal gelesen. Das kupferne Zeichen und der silberne Falke ist der Teil 2 von Katja Fox. Das sind historische Romane und, wie ich finde, sehr gelungene historische Romane. Es geht im kupfernen Zeichen um ein junges Mädchen. Also wir beginnen wirklich mit ihr in einem, ja, ich glaube, in einem Alter von 12, 13 Jahren, die junge Eleanor. Und die möchte unbedingt Schmiedin werden, so wie ihr Vater. Sie ist die Erstgeborene und möchte unbedingt, ja, genauso gut werden, nicht vielleicht sogar ihren Vater übertreffen. Sie möchte irgendwann ein Schwert für den König schmieden. Und das ist ihr Lebensziel und wir begleiten Eleanor also wirklich über ihr Leben hinweg auf der Reise, wie sie eine große Schmiedin wird. Dafür muss sie sich natürlich im Mittelalter als Junge verkleiden, denn ein Mädchen wird für sowas natürlich überhaupt nicht ausgewählt und sie kriegt viele Stolpersteine in den Weg, die sie aber zu handeln weiß. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Liebe mit im Spiel, aber das ist wirklich, wirklich zweitrangig. Es ist wirklich der Fokus darauf, was Eleanor antreibt, nämlich das Schmieden. Man lernt ein bisschen was über das Schmieden im Mittelalter, aber nicht so, dass es man denkt, man liest jetzt hier auch ein Sachbuch oder so, sondern es ist alles wirklich gut in die Geschichte eingewebt und es macht einfach Spaß, das Buch zu lesen. Und das möchte ich euch empfehlen. Der zweite Teil, da geht es dann um ihren Sohn, der eben nicht Schmied werden möchte, so wie Eleanor sich das wünscht, sondern der lieber Falkner werden möchte. Und das ist sein großer Traum, eben einmal Falkner oder Falken für den König auszubilden. Und auch das Buch ist sehr gelungen. Und die möchte ich euch ans Herz legen.
Ja, das klingt doch sehr gut, finde ich.
Ja, das ist es auch.
Möchtest du deine Frage direkt noch hinterher schicken?
Ja, dann mache ich das doch. Was ist etwas, was du nicht vermisst, wenn es nicht da ist, aber wenn es dann da ist, du dich umso mehr drüber freust?
Oh Gott, keine Ahnung.
Okay, dann gebe ich mal eine Antwort vor.
Ja.
Ich vermisse zum Beispiel nicht, wenn es nicht da ist, so einen schönen Duft im Raum. Aber wenn er dann da ist, freue ich mich halt umso mehr, dass der Raum schön duftet. So nach diesem Duftwachs im Herbst oder so. Ne? Lecker Herbstdüfte. Und sowas ist dann, ne, ich vermisse es nicht unbedingt, wenn es nicht da ist, aber wenn es dann da ist und ich rieche diesen Duft, dann freue ich mich und denke, jo, schön.
Ja, gute Antwort. Ich habe trotzdem jetzt nichts. Also ich schließe mich dir gern an.
Du freust dich über nichts, wenn es da ist.
No. Ich vermisse nie was und freue mich über nichts.
Also, was mir bei dir zu Hause zum Beispiel direkt einfallen würde, weil was ich nicht vermisse, ist zum Beispiel ein Kamin. Aber ihr habt einen Kamin und wenn ihr ein Feuerbrennen habt, boah, dann freue ich mich immer, wenn ich bei euch bin. So, weil wir haben halt keinen Kamin. Ja, ich vermisse es nicht sonderlich. Halt
Im Sommer denke ich dann halt schon manchmal, oh ja, wäre schon schön, wenn es jetzt kalt genug wäre für einen Kamin. So. Aber ja. Nee, weiß nicht.
Nee, da vielleicht fällt mir kalt erwischt.
Ja, vielleicht fällt mir noch was ein und ich kann es dann unter die Frage dann bei Instagram posten.
Ja, aber da bin ich gespannt.
Ja. Ja, meine Frage ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn du ein Land hättest, ne, also ein eigenes Land, was wäre deine Nationalblume?
Meine Nationalblume? Oh, gute Frage. Ich glaube, jetzt so als Wappenblume, als Nationalblume irgendwie könnte ich mir voll gut vorstellen, so, ja, so ein Goldregen zu haben oder so ein Wisteria oder so. Nee, eher ein Goldregen, weil der, ne, Goldregen und wegen Reichtum Gold, ne? Also ich meine, Goldregen besteht natürlich nicht aus Gold, sondern einfach aus gelben Blüten, aber ich glaube, das fände ich cool. So Goldregen als Nationalpflanze, Blume, es ist ja eigentlich ein Baum, aber
ja, zählt trotzdem
halt.
Ja.
Ja. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Mhm. Stell dir mal vor, das Land voll so eine Allee mit Goldregen und dann blühen die alle.
Mega.
Das wäre schon ziemlich cool.
Ja.
Und was für deins?
Ja, was mir, als ich die Frage gesehen habe, weil ich bin natürlich nicht selber darauf gekommen, da ist mir als erstes eine Distelblüte in den Kopf gekommen.
Oh, die hatte ich auch kurz im Kopf. Und dann habe ich aber gedacht, dass ich meine, die Schotten hätten das schon als Nationalblume. Und dann,
ja, ist ja egal.
Und dann dachte ich, ich möchte irgendwas, was keiner hat. Und ich bin mir sicher, ein Goldregen hat keiner auf diesem Planeten als Nationalblume.
Wahrscheinlich nicht, nee. Nee, so eine Distel oder Vergissmeinnicht finde ich auch sehr schön. So ganz zart, so. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich mit Distel gehen, auch wenn es, glaube ich, schon bei Schottland vergeben ist, aber.
Also finde ich
kann
cool.
Man sicher teilen.
Ich mag Disteln auch. Muss ich sagen,
ja,
diese Zierdisteln, die finde ich schon sehr schön.
Mhm.
Ja, und auch, ne? Also ich meine, die Distel, die weiß ich ja auch zu wehren. Die flüstert auch nicht mal eben so ab wegen den ganzen Stacheln.
Ja,
und,
eben.
Und so ein Goldregen, den solltest du jetzt auch nicht unterschätzen, weil der ist halt giftig, ne? Also
richtig.
Ich weiß noch, wie Mama uns früher immer gesagt hat, fass den Goldregen nicht an, der ist giftig. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, dass wir einen Goldregen im Garten hatten.
Das weiß ich noch.
Und wir durften den halt nie anfassen, aber der hat immer so wunderschön geblüht.
Das stimmt, der war wirklich sehr, sehr schön.
Ja. So, das war's.
Gut.
Nostalgie. Das war Nostalgia, die gerade aus meinem Kopf rausgekommen ist.
Genau, da hat uns Nostalgia.
Hat sich kurz gemeldet.
Juti, dann hoffen wir, habt ihr eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschö.
Nur mal kurz. Du lässt am Anfang irgendwie immer so lange Pausen. Ist das, weil du mich so versetzt hörst oder Absicht?
Nein, ich antworte, sobald ich dich höre.
Ach, verrückt. Also da sind dann bestimmt 2 Sekunden zwischen oder so.
Echt? Das ich lasse.
Okay.
Das
habe ich mir schon immer, weil das nicht nur heute so ist, sondern immer, wenn wir über Discord aufnehmen. Deswegen war ich jetzt so, ist das Absicht oder vielleicht hört sie mich erst wirklich so ein bisschen später?
Nee, ich antworte in der Regel genau, nachdem du angefangen hast zu reden. Also wenn du aufgehört hast bei mir, fange ich direkt an zu reden.
Okay, nee, also, wollte ich nur mal fragen, so aus Interesse.
Okay.
James Dean, einer der bekanntesten Bad Boy Schauspieler, führte nicht nur auf, sondern... Nee, die Betonung war falsch. Er führte nicht nur auf.
Sondern er führte auch ab.
Der Wagen hatte ein offenes Verdeck, eine winzige Schutzscheibe. Eine Schutzscheibe. Die Schutzscheibe. Mhm. Ja. Hast du auch eine Schutzscheibe?
Ja, die ist vielleicht ein bisschen kleiner als die von Porsche, vom Little Bastard. Aber
ich glaube, deine ist tatsächlich größer als die von dem Little Bastard.
Mhm. Na dann.
Ja, die war wirklich winzig.
Oh.
Ursprünglich sollte Liz... Dean raste mit geschätzten 136 km/h die Route
464.
Ja, das ist... Ich bin gerade durcheinander gekommen mit deutschen Zahlensystem sprechen und englischen.
Ja.
Weißt du, nur Deutschland macht das... Nee, nicht nur Deutschland macht das so komisch, aber... So, dass es keinen Sinn ergibt. Dr. William Ashridge kaufte den Porsche von seinem... Nicht von seinem Schrottplatz, von einem.
Wer kauft nicht ständig von seinem Schrottplatz Teile?
Ja, mache ich auch. Beide Ärzte nahmen dann am Pomona Pomona Rennen. Ja. Heute ist nicht mein Tag. In denen die Spider 550 Ersatzteile eingebaut waren. Ne, eben habe ich 550 gesagt, ne? Spider 550 habe ich eben gesagt, ne?
Ja, kann sein. Aber ich bin mir nicht sicher.
Muss ich ja konsistent bleiben. Ich meine, ich hätte 550 gesagt. Und sonst mache ich hinterher so ein Voice-Over. 550? Ja.
Einen silberfarbenen Porsche 550 Spider.
Beide Ärzte nahmen dann am Pomona-Rennen im Jahr 16. Der Spider soll auch auf George Barkus, den Fahrer, der ihn
Der Amethyst. Moment, das habe ich komisch gesagt. Amethyst.
Der Amethyst.
Dort gelangte der eigentliche Amethyst nach kurzer Zeit, aber ebenso den gelangte? Nee, erlangte den Ruf, nicht gelangte. Edward Heron Allen, ganz der Wissenschaftler, der er war, glaubte selbstverständlich. Das ging aber bisher ganz gut. Edward Heron Allen, der... Nochmal.